Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Hier geht's um echtes Wachstum, beruflich, persönlich und innerlich. Ich bin Verena Tschudi, Unternehmerin und Coach, und ich zeige dir, wie du Erfolg mit Leichtigkeit erreichst, ohne dich zu verbiegen. Wenn du bereit bist, über dich hinauszuwachsen, dann bist du hier genau richtig. Und hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann teile sie mit einer Person, die du inspirieren möchtest. So wächst unsere Community. Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder jemanden bei mir zu Gast und das ist die Christine heute. Sie ist eine Teilnehmerin bei mir im Be a Leader Coaching und sie hat jetzt 12 Monate lang mit mir dieses Programm durchlaufen. Ich habe die Ehre gehabt, sie da zu begleiten. Und ja, jetzt ist sie hier bei mir im Podcast. Das finde ich wirklich cool. Und sie wird selber erzählen, was so ihre Aha-Momente sind und vor allem, wie sie fühlt, dass sie sich innerlich auch verändert hat, aber auch, wie sich das dann in ihrem Job auswirkt. Und was ich immer wieder so cool finde, ist, ich spreche hier mit wirklich absolut tollen Frauen. Christine gehört da definitiv dazu. Und wenn man dann so mitbekommt, ja, die hat ja auch noch irgendwie so dieses andere Leben, nämlich die hat ja auch eine Familie und Kinder und auch ihre Hobbys, dann ist das für mich immer so noch ein weiterer Aspekt. Aber ich habe manchmal den Eindruck, ich kriege immer die beste Seite von den Frauen zu sehen. Nämlich nicht so diese private Seite, sondern die, wo sie strategisch denken und wo sie vorwärts kommen wollen, wo sie Ambitionen haben, wo sie so richtig coole Businessfrauen sind. Und ja, das finde ich einfach spannend. Das ist mir beim Aufnehmen von diesem Gespräch so richtig bewusst geworden. Aber ich möchte euch jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen. Genießt das Gespräch. Ich hoffe, ihr könnt euch auch einiges mitnehmen für euch selber. Hallo, Christine. Vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast bist. Vielleicht kannst du dich kurz selber vorstellen, ein, zwei Sätze zu dir.
Ja, klar, gerne. Hallo Verena. Ich bin Christine, ich bin HR-Managerin in einem Chemieunternehmen und ja, habe 2 Kinder, Mann, Haus, klassisch alles da. Mhm. Und ja, das gibt es für mich persönlich. Ich mag Megamärsche seit einem Jahr.
Was machst du? Jemand
Megamärsche. Da läuft man so 55 Kilometer durch die Landschaft. Kann ich super empfehlen. Es ist nicht so anstrengend wie Joggen und nicht ganz so gemütlich wie Wandern. Das ist sowas dazwischen.
Okay.
Kleine Challenge habe ich irgendwie angefangen mit. Und ja, das mache ich jetzt 1 bis 2 Mal im Jahr. Das ist super.
Mhm. Cool.
Im Gegensatz versuche ich mich gerade wieder mit Klavierspielen, nachdem ich ein Jahr Simply Piano ausgesetzt habe.
Ja.
Jetzt wieder angefangen.
Super. Ja, man muss ein bisschen vielseitig bleiben zum ganz so eingerostet und nur fokussiert sein. Das ist cool. Das beflügelt auch alle anderen Lebensbereiche. Cool. Du bist ja heute da, weil mein Ziel ist immer mit diesem Podcast auch andere Frauen zu inspirieren und aufzuzeigen, was alles möglich ist. Und deswegen, vielleicht kannst du mal kurz drauf eingehen, wie dein Leben war, bevor du ins Coaching gekommen bist. Das hat ja irgendeinen Grund gegeben, warum du zu mir ins Coaching gekommen bist und was waren so deine Pain Points damals? Was hat dich genervt damals?
Also ich glaube, genervt hat mich das, weswegen ich da auf den Instagram-Post von dir dann mich total angesprochen gefühlt habe und dachte, oh, Erkenntnis, Arbeiterbiene. Eine Arbeiterbiene. Weil ich dachte, Mensch, was du rödelst hier und machst und tust und so richtig geht's gar nicht vorwärts und eigentlich drehst du dich hier im Kreis in deiner Wabe sozusagen. Das hat mich total angesprochen, das war so meine Erkenntnis und ich habe gemerkt, Mensch, ich muss ein bisschen mehr Klarheit und Selbstpriorisierung reinbringen und konnte das aber noch gar nicht so richtig fassen. Ich habe irgendwie nur gemerkt, Mensch, irgendwie fühlt sich nicht so richtig wohl, obwohl ja eigentlich gute Sachen passieren. Und das hat mich dann so angesprochen und dachte, ach, sie weiß, sie kennt mein Problem.
Wie hast du Ja,
ja.
Wie hast du das in deinem Alltag gesehen? Also klar, plötzlich wird dir so bewusst, okay, ich glaube, ich bin so eine Arbeiterbiene. Aber jetzt bei dir in deinem Alltag, wie hast du das gesehen?
Ja, das wichtigste Symptom ist, dass du halt immer arbeitest und funktionierst, aber du guckst gar nicht so in die Zukunft, über den Tellerrand hinaus. Wo soll es denn hingehen? Was soll es denn sein? Was ist denn wichtig? Was ist auch für mich wichtig? Also ich habe eher so in diesem Funktionsmodus auch stark auf Arbeit, muss ich sagen, gelebt und alles da drum. Jetzt rückblickend würde ich sagen, sogar ein bisschen runtergefahren, damit man in diesem Arbeitsmodus halt voll durchstarten kann. Und das hat sich ja relativiert, indem die anderen Sachen sozusagen wieder in die gleiche Balance gekommen sind. Und ich merke, naja, nur weil ich fleißig busy vor mich hin arbeite, heißt es nicht, dass ich irgendwie die Ziele erreiche, die ich erreichen will. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied.
Ich finde es ja super spannend. Du bist eigentlich, so wie ich dich in der Zwischenzeit kennengelernt habe, ich meine, du hast einen Management-Job. Das ist ja sehr oft, dass man dann irgendwie denkt, ja, als Arbeiterbiene, das sind halt die Leute, die nicht in einer Führungsfunktion sind. Ich kriege manchmal so Kommentare, weißt du, dass die Leute sagen, ja, es können ja nicht alle nur Chefs sein. Aber das ist mit dem Konzept ja überhaupt nicht gemeint. Also du warst ja schon in einer Managementfunktion und trotzdem hast du dich als Arbeiterbiene wahrgenommen. Und drum das... Wie kannst du vielleicht erzählen, wie sich das dann konkret ausgewirkt hat? Also wo hast du konkret dann Änderungen vollzogen?
Ja, das kann ich dir sagen, weil ich meine, ich hatte dann schon die Erkenntnis, und das haben mir auch Kollegen gesagt, und ich glaube, das kam aber auch in deinem Coaching nochmal so raus, dass man dann sagen muss, wenn man jetzt im Management ist, und ich hatte ja die Funktion da gerade erst 3-4 Monate inne, gesagt habe, nee, ich bin auch dafür verantwortlich, jetzt strategisch zu arbeiten. Das ist auch die Erwartungshaltung an mich. Und ich hatte sehr viel operativ dann immer noch mitgemischt, nach dem Motto, das müssen wir regeln und ich gucke überall und so ein bisschen Mikromanagement, sag ich mal, auch mit den Mitarbeitenden und habe dann gemerkt, nee Leute, ich müsste es ja auch delegieren. Ich meine, ich muss denen auch die Chance geben, das zu machen und die müssen es auch nicht perfekt machen, so wie ich das machen würde. Sondern die dürfen es gerne ausprobieren. Das darf auch das Ergebnis etwas anders sein, weil da sitzt ja auch eine andere Person, die das umgesetzt hat. Und sich davon zu lösen, also wirklich mehr abzugeben, mehr zu delegieren, zu vertrauen, das war eine Reise, die ich dann auch gemacht habe und aktiver, also mit dem Bewusstsein, sag ich mal, viel aktiver antreten konnte und wirklich auch zu akzeptieren, dass man jetzt eher strategisch arbeitet, was auch heißt, dass man nicht irgendwie 8 Stunden am Stück irgendwie wie verrückt dann mit den Aufgaben rumjongliert, sondern dass man halt auch anders arbeitet, dass Leistung und Wert ein Unterschied ist, sag ich
ja.
mal. Was ich einbringe, auch auf der Funktion. Und das muss man erstmal akzeptieren. Tatsächlich, also hat es eine Weile gebraucht, bis es auch so Klick gemacht hat. Und ich das für mich auch annehmen konnte und wollte.
Ja, das ist oft so die Schwierigkeit, weil man sich ja über das definiert. Und man fühlt sich ja nur lebendig und man fühlt sich, wie wenn man es richtig machen würde, wenn man die ganze Zeit herumstresst, weil man das seit Jahren kennt. Und dann plötzlich, wenn man das Loslassen versucht, kommt so ein Vakuum und man denkt sich, okay, wer bin ich denn jetzt oder woher beziehe ich denn jetzt meinen Wert oder woran mache ich denn den fest, wenn ich jetzt nur da sitze und mir strategische Überlegungen mache und sehe, dass alle anderen so fleißig sind, ja, was mache ich denn jetzt? Was sind deine neuen Fokusthemen? Also du hast sozusagen das Operative mehr losgelassen. Dann, ich habe ein bisschen mehr, also ja, strategisch arbeiten, aber da war ja auch ganz viel, so in den letzten Monaten, wo wir miteinander gearbeitet haben, war ganz viel auch so dieses ganze Thema Mikropolitik im Unternehmen, diese Macht, Strukturen wahrnehmen, dort mal die richtigen Akzente setzen, dich selber zu positionieren. Das sind alles Themen, die jetzt dafür in den Vordergrund gerückt sind. Was würdest du da sagen? Was waren deine Erkenntnisse aus dem?
Na, das war generell, glaube ich, nochmal so ein tiefgreifendes Thema. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, dann glaube ich, darüber bin ich da auch reingekommen, weil ich war, glaube ich, in so einem Zustand, wo, das wurde dann benannt als emotionale Abhängigkeit. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das heißt, ich habe immer geguckt, wie fühlt sich der andere und habe mein Verhalten danach ausgerichtet. Und das ist ja was, wo du ja überhaupt nicht vorwärts kommst. Also wenn du immer überlegst, dass du nur so entscheidest, dass die anderen sich alle kampfig fühlen mit der Situation, dann hast du noch nichts für dich erreicht. So. Und da zu akzeptieren, zu sagen, also ich muss mich darum kümmern, wie der andere sich fühlt, also bitte. Ne, begrenzten Rahmen, klar, ich bin immer noch empathisch unterwegs, aber ich bin nicht dafür den Emotionszustand des anderen zuständig. Das war nochmal ein wichtiger Punkt und da geht ja Mikropolitik im weitesten Sinne auch irgendwie mit rein. Also und zu verstehen, dass das eine gute Sache ist. Also ich habe früher auch immer gedacht, oh Gott, Mikropolitik, lass mich damit in Ruhe. Also dieses, auch immer dieses, was uns auch immer sehr, sehr war, ja, du musst präsent sein und du musst, und da dachte ich mir, mein Gott, ich will einfach nur meinen Job machen, kann ich nicht einfach nur meinen Job machen? Kann das nicht ausreichen, so. Und hab dann gemerkt, nee, ist wichtig. Du musst mit in den Vordergrund, du musst auch mit den richtigen Leuten reden. Und was ich jetzt noch so als Aufgabe für mich habe, ist tatsächlich auch Netzwerke zu nutzen. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss das irgendwie alleine schaffen. So. Und ich kann nicht einfach sagen, ja, ich kenne jemanden, der weiß, wie die Lösung ist und ich nutze einfach die Lösung. Du musst es ja nicht nochmal finden, wenn es das schon gibt. Hm. Und das ist noch was, wo ich heute so ein bisschen struggle. Und ich glaube, das hängt auch mit dem Thema zusammen, was du gesagt hast, mit diesem Wert. Man denkt immer so, ach, wenn man es sich selber gemacht hat, dann ist es nicht so viel wert. Ja, wenn ich jemanden kenne, der eine Lösung hat, mit dem ich das vielleicht auch gemeinsam noch ein Stück weit erweitern kann, ist doch genauso viel wert. Das im Ergebnis ist doch wichtig. Und das waren auch nochmal so Erkenntnisse, wenn ich so drüber nachdenke. Also wirklich immer annehmen, sich Hilfe suchen, überlegen, wer ist denn für mich hilfreich in meiner Position? Was sind denn wichtige Personen? Wen müsste ich denn kennenlernen?
Ja.
Ja, diese Gedanken.
Ja, genau, dieses Netzwerk aufzubauen. Aber das funktioniert ja nur, wenn man den richtigen Mindset dahinter hat, wie du jetzt gerade gesagt hast, überhaupt schon das als was Wertvolles. Also ich sehe das oft. Man muss sich so wie dazu durchringen, sich selber die Erlaubnis zu geben, dass man das Netzwerk nutzen darf. Weil dieser Gedanke, den du vorher angesprochen hast, das ist so ein tief in uns verwurzelter Gedanke, bei Frauen vor allem, ich muss alles alleine schaffen. Ich muss alles alleine machen, ich muss das schaffen, ich darf ja nicht jemand anderem zur Last fallen. Und dadurch, wenn ich auf ein Netzwerk zurückgreife, fühlt sich das oft an wie, ich stiehl jetzt jemand anderem die Zeit, ich nehme etwas, dabei sollte ich doch viel mehr nur geben die ganze Zeit. Und das ist okay, aber nehmen fühlt sich ganz komisch an. Und dort sich rein zu entspannen und auch diesen Mindset-Shift, an dem wir immer wieder arbeiten, dass die anderen geben ja auch gerne. Und es fühlt sich so gut an, mal was gefragt zu werden, wo man selber sich auskennt. Aber man gesteht das den anderen irgendwie nicht zu. Und wenn man das dann mal checkt, dass man sagt, hey, die anderen, wenn ich jetzt jemanden frage und sage, hey, ich glaube, du kennst dich voll gut aus mit dem Thema. Du hast doch da schon so viel Erfahrung auf dem. Ich habe eine Frage, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Diese Person fühlt sich so geehrt und hilft so gerne. Und dadurch entsteht so ein positives Gefühl. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Und das ist, was unser positives Beziehungsnetzwerk eigentlich ausmacht. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man sehr gut, eigentlich, dann kann man ohne schlechtes Gewissen, kann man dann schlicht und einfach dieses Netzwerk auch anzapfen und selber hineingeben und es ist so viel mehr als die Summe der Einzelteile. Ja, also diese Erkenntnis, super wichtig. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Ich erinnere mich an einige Situationen, die wir gehabt haben im Coaching, wo du gesagt hast, bin ich zu direkt? Oder was ist jetzt mit diesem zum Beispiel Amerikaner, der hat das jetzt gar nicht gut aufgefasst, wie ich da reagiert habe oder wie muss ich da jetzt anders mit denen umgehen. Du hast wirklich gemerkt, darum ich komme nochmal auf das Thema Mikropolitik, weil es ist so vieles einfach zwischenmenschlich und es sind da irgendwie Machtdynamiken am Werk und Status, Gehabe und so weiter. Das finde ich ist auf jeder Ebene präsent. Wirklich auf absolut jeder Ebene ist das da. Das ist nicht exklusiv für irgendwelche C-Level-Management-Riegen, sondern das ist überall, wenn man es sieht. Wenn man plötzlich wie so eine Röntgenbrille aufsetzt und das wahrnimmt, dann sieht man das überall. Nur es hat nicht überall die gleichen Auswirkungen. Ja. Und wenn man jetzt auf Management-Ebene unterwegs ist, wie das bei dir der Fall ist, das sind einige Situationen gewesen, kannst dich erinnern, wo du gesagt hast, boah, hey, muss ich da jetzt zum Beispiel mit dieser einen Dame auch, die irgendwie, ich möchte jetzt nicht irgendwie zu konkret werden, damit man keine Rückschlüsse ziehen kann, aber weißt du, da war noch diese eine Dame, wo du gesagt hast, ja, ich muss mich jetzt, was schreibe ich hier jetzt zurück? Und ich habe dir gesagt, du musst gar, also sie will was von dir. Du musst ihr jetzt nicht nachrennen und schauen, dass sie wieder zufrieden ist, sondern ja, da darfst du auch dich so positionieren, dass es klar ist, dass du hier die Chefin bist. Und das sind einige solche Situationen gewesen. Möchtest du da was dazu? Kannst etwas dazu erzählen?
Ja, vielleicht. Also ja, ich erinnere mich. Ist auch schon eine Weile her, merke ich gerade. Naja, also was ich generell merke ist, oder auch lerne von meinem Umfeld, ich lerne ja jetzt auch viel von den Männern. Das ist ja auch, wie du mal gesagt hast, ist ja interessant auch mal zu beobachten, wie reagieren die in bestimmten Situationen, wie verhalten die sich, wenn du weißt, auch du hast zum Beispiel ein Briefing vorher gehabt und weißt, wie die Person dazu steht und beobachtest dann im Meeting, wie ihr mit der höher gestellten Person redet, dass, naja, die Art, ich bin halt sehr direkt eigentlich immer. Was heißt da eigentlich, ist immer eine Einschränkung. Ich bin immer direkt, weil ich immer denke, ja, raus damit, das ist jetzt eh da und dann kommt der Gedanke raus. Das ist bei mir positiv wie negativ. Also beides.
An dem haben wir ja auch gearbeitet, das so zu erkennen, genau.
Ja, das wird auch immer sicherlich ein Stück weit so bleiben, aber ich lerne jetzt halt, wann ist es auch okay, wenn man sich nicht überall einmischt, wo man einfach das auch mal wegatmen kann, wenn man denkt, man muss ja nicht auf jeden Zug aufspringen. Hm. Auch das ist eine Erkenntnis. Aber auch zu schauen, wie bringt man es diplomatisch rüber. Und da habe ich jetzt gerade aus dem Beispiel mit den Amerikanern gesagt, okay, es ist eher besser, wenn man manchmal auch so beratend, sag ich mal, geht, also eher einen Gedanken teilt und sagt, okay, wie siehst du das und wäre das ein Weg für dich, ohne das jetzt so direkt vorzugeben, damit der andere sich so eingeengt fühlt und denkt, ach ja, da ist die Meinung ist schon klar, der Weg ist schon klar, sondern gib's einfach beratend rein. Das entlastet mich ja eigentlich auch ein Stück weit, ja, wenn ich sage, hey, die Situation ist so und so, man könnte jetzt links oder rechts rum, as you like, nach dem Motto, dann überlasse ich die Entscheidung wirklich der anderen Person und da auch, wo die Verantwortung in dem Moment ja eigentlich auch liegt. Das ist eigentlich auch eine Erkenntnis, bei wem liegt eigentlich die Verantwortung für das ganze Thema? Nicht automatisch bei mir. Sondern ich darf die auch mal dort sein lassen, wo sie ist.
Ja, cool. Ja, das ist gerade für Leute wie du, die sehr proaktiv sind und sehr schnell Verantwortung übernehmen, was ja super cool ist, aber sehr oft hat man dann einfach zu viele Affen auf den Schultern. Plötzlich sind alle Themen bei dir. Und dort auch wieder diese Affen abzugeben und zu sagen, ich kann gerne mein Statement abgeben, aber ich lasse es bei dir. Ja, also diese ganzen, es ist ja viel Kommunikation, es ist Verhandlungsgeschick. Man denkt oft gar nicht, dass das alles Verhandlungen sind, aber das sind im Endeffekt auch Verhandlungen und das ganz viel Kommunikation und Diplomatie auch, die man lernt. Wir haben ja über ganz konkrete Formulierungen auch gesprochen. Kannst dich erinnern, hast ein, zwei Formulierungen, die du jetzt oft verwendest, die du früher nicht verwendet hast?
Also meine Lieblingsformulierung ist, jetzt trennen wir mal die Mathematik vom Drama.
Ja, okay.
Das ist generell eine, die ich, also da ist mir so bewusst geworden, dass man, wenn es da ein Thema gibt, dass man jetzt nicht gleich da voll reinsteigen muss. Ist auch schon in diese Richtung Verhandlung, weil ich verhandle ja relativ viel auch mit Betriebsräten. Und wenn man sagt, okay, mal guckt erstmal, wie die Situation ist, was ist dann überhaupt die, man ist emotional nicht so betroffen davon, weil man denkt, es ist einfach ein Problem, was da ist und irgendwie werden wir es jetzt lösen. Aber es ist nicht direkt mein Problem oder es ist nicht so direkt, dass mich das aufwühlt oder so, sondern ich sage, es ist ein Problem, was da ist, müssen wir lösen. Und dann ein Stück weit geduldig auch zu sein. Das ist ja nur auch nicht eine meiner Kernstärken, weil bei mir muss dann immer, Entscheidung ist klar, jetzt machen wir es, los geht's. Einfach mal geduldig zu sein, Situation zu analysieren und auch mit dem anderen, den anderen kommen zu lassen und auch in seinem Tempo kommen zu lassen, um dann ganz gemütlich manchmal auch eine Lösung zu finden, die vielleicht auch nicht 100% ist, also auch nicht perfekt ist in meinen Augen, sondern einfach hinreichend ist für alle Beteiligten und das ist okay. Ja. Und das ist auch ein Stück weit einfach entlastend, ja. Also das war auch dieses, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber als dann zum Anfang bei den Coaching ging es viel um Perfektionismus oder auch, was ich so in diesem Cast da gelesen habe, dachte, na, ich bin kein Perfektionist, bei mir läuft es ja nicht super. Ich dachte mir, Perfektionist heißt, da läuft alles super. Also wie die, sag mal, Muttis um mich herum, die irgendwie auch Vollzeit arbeiten, immer den Kuchen backen, immer beim Elternabend die Hand heben, wenn sie Elternsprecher sein wollen, wo ich immer dachte, oh nee, keine Ahnung, mache ich alles nicht, schaffe ich auch gar nicht. Und dachte, nee, ich bin nicht Perfektionistisch, aber am Ende habe ich gemerkt, da bin ich doch. Weil ich immer gedacht habe, naja, nicht, weil ich jetzt den Kuchen backe, das mache ich trotzdem noch nicht. Die machen die ganz viel Zeit, sich nehmen wollen. Aber ich habe gemerkt, perfektionistisch sein heißt auch zu denken, ich muss es immer können, damit es dann weitergehen kann. Also auch zum Beispiel jetzt bei Joboptionen, also wo ich das Jobangebot bekommen habe, dachte ich, kann ich auf keinen Fall machen. Ich kann das ja noch gar nicht. Und das habe ich erst hinterher erkannt, dass das auch perfektionistisch ist, irgendwie erst in den Zustand kommen zu wollen, bevor man sich so sicher fühlt, dass man den nächsten Schritt macht. Und das hätte ich gar nicht gedacht. Und das ist auch gut. Damit kann ich jetzt auch gut arbeiten und weiß genau, wenn jetzt was Neues um die Ecke kommt. Ja, niemand kann das, wenn er anfängt. Jeder muss es erst lernen und das ist okay. Und alle sind den Weg so gegangen. Und niemand ist perfekt. Wenn ich mich umschaue in meinem ganzen Umkreis, ja, mein Gott, da sind auch alle nicht schlauer als ich. Also das ist, man denkt es immer, oh, die Funktion und er ist super schlau und alles läuft und so. Das sind ja auch nur Menschen, die einen Job machen. Also das ist, hat es irgendwie ganz gut relativiert insgesamt, finde ich.
Ja.
Das Coaching.
Ist cool, ja. Und meine Beobachtung ist, dass alle diese Erkenntnisse, die du jetzt so sagst, die klingen so logisch. Und man kann sich das anhören und man kann überall dazu nicken. Ja. Und vermutlich hättest du vor einem Jahr, also bevor du im Coaching warst, hättest du all das auch unterschrieben, korrekt? Du hättest es zwar unterschrieben, aber du hättest es nicht selber gefühlt und nicht umsetzen können. Weil das ist immer noch eine komplett andere Sache. Da hat man, und vielleicht kannst du da was dazu sagen, das ist so meine Beobachtung, dass man sehr oft eigentlich auch diesen inneren Widerstand aufbaut zu den Themen, wenn man sie, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, nein, also perfektionistisch bin ich nicht. Und dann merkt man aber durch die verschiedensten Fallbeispiele, die wir mit den Teilnehmerinnen durchbesprechen, plötzlich sickert das so ein, ah, Moment mal, aber hier merke ich das bei mir und das tut mir ja gar nicht gut und ah, da gibt es ja eine Alternative. Ah, so könnte man das anschauen in dem konkreten Fall. Und dadurch, dass man das von so vielen verschiedenen Seiten mit ganz konkreten Alltagssituationen der Teilnehmerinnen durchbesprechen, sickert das immer mehr ein und plötzlich ist es dann so, dann ist es diese Überzeugung, dann ist es auch das, was du in den Alltag raustragen kannst. Aber vorher ist es nur, man kann das mit der Logik schon nachvollziehen und glaubt auch, ja, das ist bei mir so Haken drunter. Also, ja, das Thema habe ich abgecheckt. Aber trotzdem, im Alltag setzt man sie ja dann gar nicht so um, aber man weiß das gar nicht, weil man glaubt ja, ich mache das eh schon. So.
Aha.
Dann sieht man aber an den Ergebnissen, dass es offenbar ja nicht so ist. Nur so weit kommt es meistens nicht, weil man nicht einmal sich so den Spiegel vorhält und gar nicht weiß, was könnten denn andere Ergebnisse sein. Also mein Ergebnis ist zum Beispiel, wie fühle ich mich am Ende eines Tages? Ich komme heim und bin völlig ausgelaugt, bin ein bisschen unzufrieden mit dem, was ich erreicht habe, fühle mich irgendwie nicht ganz so ernst genommen, respektiert. Ich komme irgendwie nicht so ganz mit was da läuft, fühle mich irgendwie wie das fünfte Rad am Wagen und bin dann ein bisschen grantig, wie man sagt auf gut Österreichisch, und angespannt und dann schnauze ich vielleicht meine Kinder noch an, weil die nicht so funktionieren, wie sie sollten und keine Ahnung. Und so, das ist halt so ein Ergebnis, dass wenn das einmal vorkommt, ist das ja kein Problem, aber wenn das so, sagen wir mal, die Mehrzahl der Abende so ist, dann kann man schon sagen, es ist im Endeffekt ein Ergebnis in meinem Leben, das ja auch eine bestimmte Dynamik auslöst und dann über mittel- und langfristig Effekte zeigen wird, wahrscheinlich nicht die Effekte, die ich haben möchte. Versus, wenn mein Grund mein Grundzustand und so, wie ich heimkomme, ist so diese Gelassenheit und dieses, hey, das lassen wir mal so stehen und ich gehe da mit Diplomatie hinein und lass auch die anderen kommen und so weiter. Und ich gehe am Abend heim und ich habe vielmehr das Gefühl, dass ich effektiv Gestalterin bin von dem, was hier abgeht und ich bin zufrieden mit mir und ich fühle mich mittendrin im Geschehen, dann habe ich viel mehr Energie und dann habe ich auch viel mehr Offenheit noch und Verständnis für meine Familie und es entsteht dadurch über mittel- und langfristig eine ganz andere Dynamik. Und das ist im Endeffekt das, was ich als Ergebnis bezeichne, wo wir uns oft nicht so bewusst sind. Wir denken, wie du ganz am Anfang gesagt hast, wir denken oft so kurzfristig, einfach nur, das muss ich heute erledigen. Aber man denkt gar nicht so strategisch über das eigene Leben nach. Was möchte ich im Leben effektiv erreichen und wo möchte ich stehen über, in ein paar Jahren?
Naja, und was du gesagt hast, das erinnert mich jetzt an ein Beispiel, was wir mal hatten. Du sprichst ja immer sehr mit bildlichen Beispielen und wir hatten mal das irgendwie gehabt, dass wir sagen, naja, eigentlich mit der Welle surfen ist einfacher als dagegen surfen, was ja eigentlich logisch ist, ne? Also du nimmst sozusagen die Energie von der Welle mit, als wenn du versuchst, gegen die Welle gegenzuschwimmen. Also dieses Widerstand macht eigentlich keinen Sinn, raubt viel zu viel Energie und führt dann dazu, dass du selber ausgelaugt bist und ja dann eigentlich auf dem Ozean treibst und gar nicht mehr weißt, wo willst du eigentlich hin. Hm. Wird mir gerade nochmal so bewusst, wo du das so beschrieben hast und es habe ich für mich auch als Erkenntnis mitgenommen. Also das Thema Widerstand, ja, bei Kindern, ich habe ja nur einen Teenager und einen, der jetzt ins Teenager-Alter kommt.
Mhm.
Und habe immer gedacht, sag mal, hat es denn bei denen? Und dann aber durch diese ganzen Sachen, die wir besprochen haben, habe ich gedacht, nee, warte mal, die sind einfach nur 100% selbstbewusst, die treten für ihre Interessen ein. Ist das nicht eigentlich wundervoll? Und das ist wahrscheinlich das, was mich getriggert hat, weil ich für meine Interessen nicht eingetreten bin.
Mhm.
Und habe dann wahrscheinlich unterbewusst gedacht, na sag mal, spinnt ihr oder was? Aber eigentlich ist es genau richtig. Und es war auch nochmal so eine Erkenntnis, die ich hatte, wo ich dachte, das ist okay, man muss sie so ein bisschen führen und lenken, aber das ist okay, wenn sie für sich einstehen und ich muss das auch bestärken. Also es war generell, finde ich, auch für die Kindererziehung eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich für mich selber hatte, die ich jetzt auch weitertragen kann. Und das Widerstandsthema ist so, also zu sagen, okay, wenn sie jetzt nicht, keine Ahnung, für die Mathearbeit lernen will, dann hast du jetzt alles angeboten, dann lernt sie jetzt nicht dafür, dann gehe ich jetzt nicht weiter in Widerstand, dann lasse ich sie ihre Erfahrung machen und dann gucken wir hinterher, wie es weitergeht.
Genau.
Und früher hätte ich immer darauf bestanden, ne? Also immer dieses immer dagegen und dann hast du so viel Energieverschwendung, dass du dann ja für andere Sachen nichts mehr hast.
Ja.
Ich finde da nochmal ein gutes Thema mit dem Widerstand, ja.
Ja. Also ich muss auch sagen, unsere Kids sind ja genau gleich alt, gell? Und ich glaube, gerade was die Beziehung zu den Kindern betrifft, habe ich selber aus den Tools, die wir im Coaching verwenden und die ich auch weitergebe, ich wüsste nicht, was ich machen würde mit meinen Kids ohne diese Tools. Das ist so wertvoll und es bringt so eine Entspannung rein in die Beziehung auch. Und gleichzeitig macht es mich fähig, sie viel besser zu unterstützen. Also es ist nicht, dass es mir halt dann egal ist oder so, im Gegenteil. Aber ich glaube, es hilft ihnen sogar viel mehr, weil ich sie auch, wie du jetzt gesagt hast, ihre Entscheidungen machen lasse und aber trotzdem präsent bleiben kann, ohne abzuurteilen. Also das Ganze zu verurteilen und zu werten und selber ein Drama draus zu machen, was eigentlich dann wieder einen Keil in die Beziehung treiben würde. Das heißt, man bleibt offen, man bleibt wertschätzend, man bleibt fragend. Man versteht nicht alles immer. Und das ist okay. Aber ich bleibe da. Und urteilen ist immer dieses, ich mache zu, weil ich weiß ja, was richtig ist und ich weiß, was falsch ist. Und dann ist zu und dann bin ich nicht mehr, also dann ist kein Austausch mehr wirklich da. Und das finde ich so wichtig, gerade mit den eigenen Kindern. Ja. Was meinst du, das Mind-Management-Modell? Also du hast schon ein paar Tools angesprochen, die wir verwenden im Coaching. Das eine war Drama versus Mathematik, das dir sehr hilft, aus den verschiedenen Situationen einfach mal zu separieren, was ist hier das Drama und was ist wirklich einfach die Mathematik, was ist das Thema, das es zu lösen gibt und was sind diese unkonstruktiven Emotionen, die gerade reinfunken. Ich möchte noch eine Bemerkung machen zu dem, was du vorher gesagt hast, weil du früher hast du gesagt, dass du diesen Drang gehabt, die Situation sofort zu lösen. Also da muss jetzt eine Entscheidung her, da muss jetzt was passieren. Ich weiß die Lösung, duck. Und das war bevor du dieses Tool gehabt hast, Mathematik versus Drama, weil wenn du nämlich Drama empfindest, das ist immer, wenn wir möglichst schnell irgendeinen Schlussstrich unter die Situation ziehen wollen, weil das Drama so unangenehm sich anfühlt. Mhm. Also immer, wenn wir uns schlecht fühlen, dann wollen wir, dass das möglichst schnell aufhört, auf welche Art auch immer. Das ist auch, wenn wir im Endeffekt schlechte Entscheidungen treffen. Ja, wir treffen einfach die schnellste verfügbare Entscheidung oder die erste, die uns einfällt. Wenn wir aber diese Fähigkeit entwickelt haben, dass wir das Drama von der Mathematik trennen und einfach sagen, okay, ich anerkenne, dass hier Drama ist, ich gehe mit dem aber separat um, ich vermische das Ganze nicht und ich kann das auch recht schnell dann loslassen, ganz ehrlich, meistens, besonders wenn man so ein bisschen trainiert hat, dann hat man hier das reine Thema. Ach ja, das ist ein Problem, schließlich werden wir bezahlt für Probleme lösen, das ist, was wir den ganzen Tag tun. Ja, das ist, was unseren Lohn bezahlt. Und jetzt haben wir dieses Thema hier und jetzt möchten wir das lösen. Aber wenn das Drama nicht mehr da ist, haben wir ja auch keinen Stress mehr. Also, weil du vorher gesagt hast, dann kommt plötzlich diese Geduld, diese neue. Die kommt von genau dem.
Ja, richtig. Und das ist so hilfreich, ja, weil vorher war es mal, oh mein Gott, ein neues Problem, oh mein Gott, noch ein Problem, oh mein Gott, hört doch dann noch auf. Jedes Mal hat man gedacht, oh Gott, das ist, ne, also das, wie sollst du das alles machen? Und jetzt kannst du sagen, ja, okay, da ist ein Problem, das lösen wir, da kommt noch ein Problem, dann lässt du dir überlegen, welches Problem ist jetzt wichtiger als das andere.
Ja.
Und das ist ja auch entspannend für alle drumherum.
Absolut. Genau.
Gerade wenn du in Führung bist und selber gestresst bist und dann sind deine Mitarbeiter auch gestresst. Also das ist so eine meiner Kernaufgaben, diesen ganzen Druck an dich rauszunehmen und zu sagen, okay, ja, das ist jetzt so. Hier haben wir einen Lösungsweg. Was sind eure Lösungswege? Wie machen wir es? Und dadurch bist du selbst natürlich viel entspannter. Das ist ja viel angenehmer. Ich muss das nur noch aushalten können, dass ich okay ist, wenn es sich nicht immer so stressig anfühlt. Weil ich glaube, jahrelang irgendwie drauf gepolt, dass es irgendwie Stress ist gut. Da haben wir richtig was erreicht, Christine, wenn wir Stress haben. Und da muss man erstmal runterkommen von den Gedanken und sagen, okay, es muss nicht stressig sein und trotzdem ist es ein super Ergebnis.
Ja, und das finde ich immer wieder, sorry, ich muss das nochmal betonen. Ich finde das immer wieder so faszinierend, dass Teilnehmerinnen berichten, ich bin viel weniger gestresst, ich habe viel mehr Freizeit, effektiv, während der Arbeitszeit, um irgendwie zu networken oder mir strategische, innovative Gedanken zu machen oder einfach mal mein Büro aufzuräumen oder was auch immer. Und gleichzeitig verdienen sie mehr. Ist eigentlich verrückt, oder? Aber genau das ist die Formel. Und man trägt eigentlich mehr Wert bei ins Unternehmen, weil das ist auch, was dann natürlich, warum man auch mehr verdient, ist, weil man effektiv am Hebel sitzt und effektiv mehr bewirkt. Und das ist so crazy, sich das bewusst zu machen.
Naja, ich glaube, ich habe gedacht, weißt du, was der Hintergrund ist? Also, dass man wirklich auch bewusst diese Führung annimmt. Also ich war immer so auch in Führungsfunktionen oder Verantwortlichkeiten drin, habe aber immer so wahrscheinlich nur mit der halben Arbeiterbiene gedacht, naja, wir machen das hier alles und sicherlich koordinieren wir auch und führen wir. Aber wirklich anzunehmen, okay, ich bin halt einer aus dem Management-Team und ich führe genau den Bereich, dafür bin ich verantwortlich, dafür übernehme ich auch die Verantwortung. Das war immer noch so ein bisschen vielleicht so runtergedrückt, weil man dachte, naja, wenn du das jetzt nicht voll 100% übernimmst, dann bist du auch nicht voll verantwortlich so. Ne? Also irgendwie so ein bisschen so ein Sicherheitsdenken vielleicht. Und den Schritt habe ich dann auch gemacht, zu sagen, okay, ja, mit allem, was dazugehört. Ne? Ist halt mein Bereich und ich... Das ist wirklich mein Bereich. Also mir fummelt da niemand rein.
Ja.
Das ist auch das Thema.
Das ist so cool. Also Persönlichkeitswachstum, das ist genau dieses Selbstbild, das man aufbaut, wo man sich vielleicht vorher gar nicht so bewusst ist, was denke ich denn da überhaupt über mich selber? Also ich mache mich da irgendwie klein und schütze mich noch und gebe mich eigentlich nicht ganz rein. Aber man ist sich gar nicht bewusst, dass man das eigentlich noch denkt. Das wird einem dann bewusst, wenn man neue Gedanken anprobiert. Vergleicht das gerne mit so Kleidungsstücken. Man probiert ein neues Kleidungsstück an und merkt, oh, das passt jetzt. Oder auch, oh, das fühlt sich noch ein bisschen extravagant an für mich. Das ist so ein bisschen, so bin ich ja gar nicht. Ich bin ja eigentlich so dieses kleine unauffällige Mädchen. Und dann merkt man aber, will ich das wirklich sein? Moment mal, ich kann diesen unscheinbaren Pulli, kann ich mal abziehen und jetzt ziehe ich mal dieses extravagante Ding an und merke, also ich könnte auch das. Also meine Identität ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist, was ich denke über mich und wie viel ich mir zugestehe. Und gestehe ich mir dieses Führungsthema zu? Nehme ich das an? Kann ich das wirklich einsinken lassen? Und möchte ich diese Person werden? Und ja, das ist ein Körpergefühl.
Aha, definitiv. Und was du sagst, was fand ich im Coaching auch wirklich manchmal erschreckend, im Nachgang erleuchtend. Jeder sieht die Welt auf eine bestimmte Weise, ja? Also habe ich irgendwie meine Vorstellung von der Welt. Und du hast im Coaching manchmal Sachen gesagt, wo ich dachte, hinterher dachte ich, naja, klar kann man das auch so sehen. Warum gehe ich denn davon aus, dass meine Sichtweise jetzt die richtige ist? Also ich glaube, es ging mal um das Thema, wie mache ich das, Dienstreisen, international tätig sein? Und dann dachte ich, es geht halt nicht, weil die Kinder sind halt da und die brauchen auch die Mutter. Und das muss ja irgendwie laufen. Und da hast du, glaube ich, gesagt, naja, warte mal, du kannst doch aber genauso gut das erstmal mit denen abstimmen, was die eigentlich wollen. Und dann kannst du doch planen, wann du wie im Ausland bist. Du kannst es auch selber festlegen und bestimmen. Also auch diese Selbstwirksamkeit, die dann sozusagen, der Gedanke der Selbstwirksamkeit, der da wieder reinkommt, der Vorteil fand ich total interessant. Und manche Sichtweisen auch. Du hast manchmal Sachen gesagt, wo ich dachte, das kann man doch nicht so sehen. Und dann dachte ich hinterher, naja, klar, genauso wie ich Sachen so sehe, kann ein anderer Sachen genau anders sehen. Und beide haben irgendwie recht. Und das fand ich irgendwie im Coaching auch immer sehr erleuchtend, weil es einem irgendwie so ein neues Spektrum irgendwie aufmacht, ja, wo man vorher gar nicht hingeguckt hat.
Ja, genau.
Was aber möglich ist.
Und auch die anderen Teilnehmerinnen. Und das ist das Coole. Man bekommt so eine Flexibilität im Denken und dadurch mehr Optionen. Wo man vorher einfach gedacht hat, na, so ist es halt, weil das ist ja so. Und es ist einem nicht einmal bewusst, dass man glaubt, dass das die einzige richtige Denkweise ist, weil man kennt ja nur die. Also man hinterfragt das nicht. Selbst Leute, die super viel reflektieren, sie glauben, sie reflektieren extrem viel, aber sie merken ja nicht mal, was sie nicht reflektieren. Das sind immer unsere blinden Flecken, logischerweise. Und es wird einem im Spiegel der anderen so bewusst. Und deswegen finde ich dieses Gruppensetting einfach was Unbezahlbares. Ich finde, das kann man nicht auf eine andere Art bekommen. Diese Erkenntnisse, die kann man nicht auf eine andere Art bekommen als in dem Gruppensetting, wo man sich selbst im Spiegel der anderen so viel besser erkennt, als wenn man alleine sitzt und irgendwie, keine Ahnung, reflektiert oder irgend sowas, was immer das dann genau ist. Aber ja, ich sage irgendwie, dann möchte ich nochmal, sag das nochmal, wie war das mit denen? Ich kann mich natürlich erinnern an die Situation, aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt wirklich passiert ist im echten Leben. Also das heißt, da war ja dieses Thema, möchtest du diesen Job annehmen mit der Reisetätigkeit? Und du hast gesagt, na, das geht ja nicht, ich habe ja zwei Kinder. Und dann haben wir über das geredet. Und was ich bin da jetzt nicht auf dem letzten Stand, also jetzt machst du diese Dienstreisen. Weil das war ja.
Nein.
Jetzt machst du sie. Was? Wie ist jetzt der letzte Stand?
Ich hatte mich dann dagegen entschieden, aber nicht aus dem Grund. Also gab es dann noch andere Gründe, wo ich gesagt habe, okay, das passt jetzt nicht. Aber was das Gute war, die Erkenntnis zu sagen, ja, aber es hätte funktioniert, ich hätte es machen können. Also es gibt Möglichkeiten, ja. Also vorher bist du kategorisch ausgeschlossen.
Ja.
Ich dachte, kein Weg. Und dann habe ich gesehen, ah nee, warte mal, natürlich kann das funktionieren. Ich muss das einfach nur selber mit dirigieren. Und dann kann das funktionieren. Weil das, was ich mir vornehme und wenn ich meine Erwartungshaltung teile, ja, dann gibt es Wege.
Ja,
ja, genau.
Das ist echt.
Aber ich habe es jetzt ein Stück weit nach hinten geschoben, noch weil jetzt andere Prioritäten da sind. Was mich ja noch anders inspiriert zu anderen Themen. Und deswegen, da gucke ich jetzt mal so ein bisschen in die Richtung.
Da gibt es noch einiges für dich zu holen, ja. Und da bin ich echt gespannt. Okay, hey, wir sind schon ziemlich lang am Reden, aber ich finde es super spannend. Ich bin auch überzeugt, bei dir wird sich noch einiges tun. weil da ist erst, da haben wir erst wie an der Oberfläche gekratzt. Das ist so wie die Basis jetzt mal gesetzt. Aber ich nehme dich auch so entspannt wahr im Sinne von, ja, jetzt erst bin ich so richtig bereit, um die nächsten Challenges anzunehmen. Und das ist auch cool. Das finde ich super.
Ja, danke. Danke schon mal.
Cool. Gibt es noch irgendwas, vielleicht ein abschließender Kommentar oder irgendwas, wo du sagst, PodcasthörerInnen möchten vielleicht, also das möchtest du mitgeben?
Ja, weil das meine Erkenntnis der letzten paar Wochen war, macht euch Gedanken über eure Werte. Welche Werte euch wichtig sind. Man hat es 1000 Mal gehört, ja, welche Werte sind wichtig und gibt es 1000 Listen, wo man durchguckt, was ist denn meine, was sind denn meine Werte? Hm. Ich habe das nie so richtig verstanden und dachte, was bringt mir das? Und dann habe ich es mal in Ruhe gemacht mit deiner Anleitung, deinem Coaching, Verena, und habe dann wirklich meine 3 Werte gefunden, die kann ich auch teilen. Klarheit, Freiheit, Empathie. Hm. Klingt erstmal unspektakulär, aber lässt so viel ableiten, was für meinen Job wichtig ist in Zukunft. Zum Beispiel Freiheit, ich will entscheiden können, ich will mitwirken können. Ich brauche Klarheit, ich bin jemand, der gerne gestaltet, Prozesse optimiert. Empathie ist mir wichtig weiterhin. Und das kann ich auf viele Lebensbereiche anwenden. Und das macht wirklich Sinn, sich damit mal zu beschäftigen und diese 3 Werte rauszufinden, weil sie einfach ein guter Entscheidungsparameter sind für alles, was im Leben so ansteht. Also von daher, das ist meine Empfehlung,
ja,
das zu tun.
Ja, unbedingt. Genau, cool. Und ich finde es auch so faszinierend, dass egal wie oft ich diese Übung mache mit Teilnehmerinnen, jede hat andere Werte. Also deine klingen wunderschön. Und würde ich auch alle unterschreiben, aber ich habe andere. Und das ist so spannend, dass jede Person andere Werte hat. Und man nur schon durch die Übung merkt man, erstens mal, ich kann andere Leute viel besser respektieren und verstehen, weil sie andere Werte haben und ich gestehe ihnen die zu, auch wenn ich andere habe. Und dann aber auch zu verstehen, sich selber besser zu verstehen. Warum bin ich manchmal so getriggert? Warum kann ich hier nicht einfach ruhig sein? Oder warum kann ich in diesem Arbeitsumfeld nicht bleiben? Sehr oft glaubt man dann, ja, ich muss an mir arbeiten, bla bla bla. Aber wenn meine Werte verletzt werden, dann ist das ein komplett anderes Kaliber vom Problem. Und das auseinanderzunehmen und zu schauen für Entscheidungen, die man treffen muss oder möchte, warum habe ich welche Gefühle da dazu und woher kommen die und wie kann ich die einordnen? Da sind die Werte auch unglaublich wichtig. Ja, cool. So schön. Yay. Und genau, die eigene Motivation gründet auch auf den eigenen Werten. Also wenn man nicht motiviert ist, dann ist es, weil die eigenen Werte im Job gerade unterrepräsentiert sind. Und dann kann man natürlich auch mit denen arbeiten, um überhaupt zu schauen, wie kann ich wieder Motivation bekommen für den exakt gleichen Job oder ich muss woanders hingehen. Aber sehr oft kann man selbst in dem gleichen Job, wenn man seine Werte hier noch mehr nutzt, auszuleben, dann kann man da ganz viel machen. Hey, cool. Super, Christine. Vielen Dank für das Gespräch heute. Sehr angenehm gewesen, auch wenn so bald in der Früh und beide irgendwie noch so. Aber alles gut. Cool. Können wir sehr gern wieder mal machen, Kaffee trinken zusammen.
Gerne. War spannend, wie immer.
Sehr gut. Hey, vielen Dank und bis demnächst im Coaching. So, das war das Interview mit Christine. Ich hoffe, ihr habt euch einiges mitnehmen können an Inspiration für euch selber. Vielleicht ein paar neue Gedanken, die euch empowern. Vielleicht ein paar Ideen, wo ihr selber hin wollt in eurer Karriere. Auf jeden Fall, Christine, wie ihr wisst, war bei mir im Be a Leader Coaching. Und wenn euch das auch interessiert, dann findet ihr den Link dazu hier in den Shownotes oder in den Notizen. Und ihr könnt euch dort auch auf die Warteliste setzen lassen. Wir nehmen dort immer wieder eine kleine Gruppe von Frauen auf, mit denen ich dann intensiv arbeite über 12 Monate. Und jeder Frau aus dieser kleinen Gruppe dann wirklich auch helfe, ihre Ziele erstens mal rauszuarbeiten, aber auch wirklich zu erreichen. Und über all die Stolpersteine, die so einfach im Laufe eines Jahres auf einen zukommen, dass man die überwindet und dadurch ganz neue Muster sich angewöhnt, ganz neue Verhaltens- und Denkmuster, die vorher nicht da waren und die einen einfach in eine, wie soll ich sagen, ja, einfach aufs neue Level bringen. Genau, wenn ihr das auch wollt, könnt ihr gerne auf diesen Link klicken und euch das mal genauer anschauen. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bis bald.